ARD.
Hallo, ich bin Beate Rüsopp und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Außenministerin Baerbock reist erneut zu Gesprächen nach Israel und ins Westjordanland. Israels Ministerpräsident Netanyahu kündigt Ende der intensiven Kämpfe seiner Truppen gegen die Hamas an. Und die Ukraine greift offenbar erneut mit Raketenziele auf der russisch annektierten Halbinsel Krim an. Das sind einige unserer Themen heute am Montag, den 24. Juni um 7.30 Uhr. Bundesaußenministerin Baerbock reist heute erneut nach Israel und ins Westjordanland. Nach ihrer Ankunft in Tel Aviv will sie nach Angaben des Auswärtigen Amtes einen Vortrag bei einer Sicherheitskonferenz in der Stadt Herzliya halten. Morgen sind Gespräche mit ihrem israelischen Kollegen Katz und dem neuen palästinensischen Regierungschef Mustafa geplant. Themen sind neben dem Krieg im Gazastreifen und der dortigen humanitären Lage auch das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung. Aus Berlin, Markus Sambale.
Für Annalena Baerbock ist es die achte Israel-Reise seit dem Terrorangriff der Hamas. Und auch diesmal geht es der Außenministerin darum, mit Diplomatie weitere Eskalationen zu verhindern. Das betrifft einmal den Gaza-Krieg und das Leid der Palästinenser im Gazastreifen. Es gibt zwar internationale Vermittlungen für eine Waffenruhe, doch bislang haben die keinen Erfolg. Dazu kommt jetzt die Sorge vor einem weiteren Krieg, nämlich zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon. Die Hisbollah ist mit der islamistischen Hamas in Gaza verbündet, gilt aber als deutlich stärker. Deutschland gehört zusammen mit den USA zu den wenigen Ländern, die grundsätzlich weiter an der Seite Israels stehen. Allerdings wird die Kritik am harten Kriegskurs des israelischen Regierungschefs Netanyahu immer lauter. Bei ihrem letzten Israel-Besuch im April sollen sich Baerbock und Netanyahu hinter verschlossenen Türen lautstark über die Lage in Gaza gestritten haben. Das berichteten Medien anschließend. Auf ihrer Reise jetzt hat Baerbock kein Gespräch mit Netanyahu geplant.
Unterdessen hat Israels Ministerpräsident Netanyahu angekündigt, die intensive Phase des israelischen Militäreinsatzes gegen die Hamas im Gazastreifen werde bald enden. Dies bedeutet aber nicht, dass der Krieg bald zu Ende sei. Im Gazastreifen wird vor allem im südlich gelegenen Rafah gekämpft. Dort sollen sich noch die meisten Hamas-Kämpfer befinden. Es erlaube Israel jedoch, weitere Teile seiner Streitkräfte an die Nordgrenze zum Libanon zu verlegen, so Netanyahu. Die Kämpfe dort hatten in letzter Zeit zugenommen. Netanyahu äußerte sich auch zu den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen. Er werde sich auf kein Abkommen einlassen, das ein Ende des Krieges vorsehe. Er sei jedoch offen für ein Teilabkommen, das die Rückkehr von Geiseln aus dem Gazastreifen beinhalte. Und nun blicken wir auf den Krieg in der Ukraine. Die Ukraine hat in der Nacht erneut Ziele auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim mit Raketen angegriffen. In der Hafenstadt Jewpatoria hat es nach ukrainischen Medienberichten mehrere Explosionen gegeben. Auch die Behörden der Hafenstadt Sewastopol gaben Luftalarm. Mehrere Medien veröffentlichten Videos und Bilder von Bränden. Berichte über angeblich getroffene militärische Anlagen wurden allerdings weder von der ukrainischen noch von der russischen Seite bestätigt. Erst gestern war die Hafenstadt Sewastopol mit Raketen angegriffen worden. 4 Menschen wurden getötet, darunter 2 Kinder. Die Zahl der Verletzten stieg bis zum Abend, offiziellen russischen Angaben zufolge, auf 151. Moskau sprach von einem Terroranschlag. Vor einem Jahr, am Abend des 23. Juni 2023, erklärte der Chef der sogenannten Wagner-Truppen, Prigoschin, das russische Verteidigungsministerium habe Stellungen seiner Leute angegriffen. Als Reaktion startete er einen Marsch der Gerechtigkeit nach Moskau. Ein Aufstand gegen die militärische Führung Russlands. In der Nacht auf den 24. Juni besetzten die Aufständischen die Großstadt Rostow am Don. Andere rückten auf Moskau vor. Der belarussische Machthaber Lukaschenko vermittelte einen Kompromiss. Ein Teil der Wagner-Truppen ging nach Belarus, ein anderer wurde ins reguläre russische Militär integriert. Was machen die Wagner-Söldner ein Jahr danach? Björn Blaschke berichtet.
Nur der Mond am Himmel, nur Krieg im Herzen und der verrückte Tango des Todes. Also komm, Wagner, spiel, heißt es im Refrain. Verhallt ist die Hymne der Gruppe Wagner nicht. Zu viele Menschen in Russland schätzen die Unerschrockenheit, auch die Brutalität, mit der Wagner-Söldner in der Ukraine vorgingen. Sympathie für andere aber, das stellt eine Gefahr für den Kreml dar, sagte jüngst Valery Schirajew, ein Militärexperte im YouTube-Kanal der oppositionellen Novaya Gazeta.
Deshalb wurde die Entscheidung getroffen, diese konzentrierte Lösung in kleineren Gefäßen zu verdünnen.
Also die Wagner-Gruppe aufzulösen, ihre Söldner auf andere Kräfte zu verteilen. Abdi Alaudinov, Kommandeur der tschetschenischen Ahmad-Truppe, bestätigte das vergangenen April.
Wie Sie wissen, gibt es Wagner nicht mehr. Fakt ist, dass wir eine Vereinbarung erzielt haben über die Bildung eines Regiments von 3000 Mann. Im Rahmen dieses Regiments gehören nun Ex-Wagner-Männer zur Sondereinsatztruppe Ahmad.
Die Ahmad soll derzeit auch nahe der ukrainischen Stadt Kharkiv im Einsatz sein. Andere Wagner-Milizionäre unterstehen mittlerweile dem russischen Verteidigungsministerium als Mitglieder des Afrikanski Korpus, des Afrika Korps. Das ist in Mali, Burkina Faso, Niger, der Zentralafrikanischen Republik und in Libyen aktiv. Immer darum bemüht, die zweifelhaften führenden Köpfe der jeweiligen Länder zu unterstützen und deren Schätze zu sichern. Gold, Öl, seltene Erden. Etwas anders drückte es im Februar der Wagner-Ex-Kommandeur Anton Jelisarow aus.
Wir setzen unsere Arbeit fort. Wir arbeiten weiter auf dem afrikanischen Kontinent. Wir arbeiten zum Wohl Russlands und zwar ziemlich erfolgreich.
Und der Machthaber von Belarus, Alexander Lukaschenko, er hatte vor einem Jahr den Kompromiss zwischen Kreml und Wagner-Chef Prigozhin ausgehandelt und Wagner eingeladen, in sein Herrschaftsgebiet zu kommen. Aber Belarus scheint als Einsatzgebiet nicht so beliebt zu sein. Mit anderen Worten sagte das vor wenigen Tagen der Militärexperte Valery Schirajew im YouTube-Kanal der oppositionellen Novaya Gazeta.
Ein Teil, ich denke ein ganz kleiner Teil, soll in Belarus bei Lukaschenko als Ausbilder geblieben sein.
Manche Wagner-Söldner wurden auch in die Nationalgarde integriert. Und
ein großer Teil blieb zu Hause. Die, deren Verträge abgelaufen waren, blieben einfach zu Hause und gingen nirgendwo hin.
Was aber auch ein Problem darstellt. Die Wagner-Führung um Jewgeni Prigozhin hatte viele Söldner in den Gefängnissen Russlands rekrutiert, im Gegenzug für Straffreiheit nach dem Einsatz. Daher sind aus ganz Russland Dutzende Beispiele verurteilter Mörder, Vergewaltiger und anderer Schwerverbrecher bekannt, die Kämpfe überlebt haben und in Freiheit leben. Das soll die Zahl von Delikten häuslicher Gewalt und Straftaten in Russland überhaupt erhöht haben. Nicht jeder von ihnen dürfte straffällig geworden sein. Aber nach dem Aufstand im vergangenen Jahr und noch vor seinem Tod behauptete Wagner-Chef Jewgeni Prigozhin, 32.000 von ihm rekrutierte Sträflinge seien aus dem Krieg nach Russland zurückgekehrt.
Soweit Björn Blaschke. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.